Freund und Feind von Herzen lieben. Und wenn wir an unsere Mitmenschen denken, Nachbarn, Kollegen, dann kann man ja vielleicht den Eindruck haben, also das Thema betrifft mich nicht. Meine Nachbarn sind weder Freunde noch Feinde. Muss ich sie dann auch lieben? Naja, klar, es gibt ja diese größte Formel, dieses größte Gebot. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und da sind natürlich alle Mitmenschen mit einbezogen. Und ja, Freunde zu lieben ist zunächst einfach. Ja, Jesus selber verweist auch in dem Text, in unserem Predigttext aus Matthäus 5, Vers 38 bis 48 darauf, dass es ja nichts ungewöhnlich ist, dass man Freunde grüßt. Das tun die Nationen ja auch. Und wenn wir in Haiger unsere Mitmenschen sehen und erleben, die aus anderen Ländern zu uns gekommen sind, dann stellen wir fest, dass sie manchmal andere Formen der Begrüßung haben. Und dann sind wir oft erstaunt, wie herzlich das ist und wie warm und innig das manchmal ist. Und ja, und dann ist es das, was Jesus auch sagte. Also Freunde werden sich schon lieben, begrüßen. Aber wie ist es mit Feinden? Werde ich dem Feind die Hand reichen, ihn begrüßen, werde ich ihn lieben? Und wenn es hier in unserer Predigtreihe um die Tugenden geht, dann ist das sicher eine Tugend, die man so in anderen Religionen nicht findet. Die Feindesliebe. Das ist tatsächlich einzigartig hier bei unserem christlichen Glauben. Wir lesen davon in der Bibel. Und ich bin mir sicher, dass dieses Thema mehr Fragen aufwirft als Antworten gibt, auch an diesem Morgen. Und ich verfolge ein Ziel mit dieser Predigt. Und zwar, dass durch dieses Thema die Liebe Gottes deutlich wird. Denn Gott hat Feinde geliebt. Und er wird unser Vorbild sein in dieser Thematik. Denn er hat es getan. Als wir gestern zusammensaßen, meine drei Brüder, mein Schwager, mein Vater und ich, so in dieser Männerrunde, dann haben wir auch über dieses Thema diskutiert. Ich hatte offene Fragen, habe die heute noch. Und so wie das sich dann meistens entwickelt in dieser Runde, dann reden dann nur noch die Pastoren unter sich. Mein Bruder, der gerade auf Heimaturlaub in Deutschland ist, Missionar in Israel, mein Vater, ich, und wir debattieren, diskutieren und schauen, wer die besseren Argumente hat. Und der zweitälteste Bruder Peter hielt sich ein bisschen zurück und irgendwann sagte er, also das, was ihr gerade so beredet und das, was die Bibel sagt zu diesem Thema, funktioniert wirklich. Er ist so ein bisschen mehr der praktische Typ. Er sagt, ja, das habe ich so erlebt. Und dann fragten wir, erzähl mal. Und er sagte, ja, ich habe ja jetzt 4 kleine Kinder im Alter von 0 bis 5 Jahren. Ganz sportlich. Und er sagt, ja, als die Arbeitskollegen und ein ganz bestimmter Arbeitskollege davon mitbekommen hat, fing er an, mich zu dissen, wie er sagte, zu ärgern. Er hatte immer wieder einen fiesen Spruch parat. Ja, ihr nutzt den Staat nur aus. Und dann waren sie zur Kur in den vergangenen Wochen und dann hieß es wieder, ja klar, von unseren Geldern lebt ihr. Und mein Bruder fragte sich dann, ja, wie soll ich damit umgehen? Die erste Reaktion war natürlich, wie könnte ich denn zurückschlagen? Aber dann dachte mein Bruder Peter an den Vers, ihr sollt nicht Böses mit Bösem vergelten, ja, sondern das Böse überwinden mit dem Guten. Und dann hat er sich wirklich Gedanken gemacht, wie kann er diesem Arbeitskollegen was Gutes tun? Und morgens, als er sich so das Brot für die Arbeit schmierte und ein bisschen Süßes mit eingepackt hatte, hat er noch mal ein bisschen mehr mitgenommen für diesen Arbeitskollegen. Und dann gab es diese Situation in der Mittagspause, da sagt er, hier, ich habe was dabei, möchtest du auch eine Dattel, einen Schokoladenriegel? Und das ging dann über Tage und Wochen und siehe da, dieser Arbeitskollege hat sein Verhalten meinem Bruder gegenüber geändert. Gibt es wirklich eine Lösung für diese Gewaltspirale? Ich bin mir dessen bewusst, dass die Schwere der Feindschaft natürlich unterschiedlich ist. Wir dürfen in einem Land leben, wo es die Religionsfreiheit gibt und wir dürfen hier zusammen sitzen und den Herrn anbeten. Das dürfen andere Menschen nicht. Andere Christen können gar nicht so frei zusammenkommen, wie wir das heute erleben. Und sie erleben Feindschaft nochmal ganz anders. Da werden Familien auseinandergerissen. Und wenn wir in die Kirchengeschichte schauen, stellen wir fest, das hat schon zu Beginn es gegeben, dass Christen angefeindet worden sind. Und vielleicht sagt jemand hier an dieser Stelle, ich habe keine Feinde, das ist nicht mein Thema. Dann dürfen wir aber trotzdem uns darauf vorbereiten, wenn es dazu kommt. Denn Christen erleben Feindschaft. Das ist selbstverständlich für den Herrn Jesus Christus und für den Apostel Paulus. Der sagt in 2. Timotheus 3, Vers 12, alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Also, liebe Nachfolger Jesu Christi, ihr dürft damit rechnen, dass ihr auch dann hier und da Feindschaft erlebt. Und Jesus selber sagte in Lukas 6, Vers 26, wehe, wenn jedermann gut über euch redet. Ich bin mir sicher, dass nicht wenige Feindschaft erlebt haben oder auch erleben, ganz aktuell. Es ist ja ganz diffizil, ganz unterschiedlich. Ja, manchmal ist das so eine Art Mobbing, da kann man das nicht genau zur Sprache bringen, im Detail erklären, was da vorgeht auf der Arbeit, aber man fühlt diese Schwere. In der Nachbarschaft, da gibt es vielleicht seit Jahren eine Spannung. Man hat gelernt, irgendwie damit zu leben, aber befriedigend ist es nicht. Und so hoffe ich, dass Jesus Christus uns heute Antworten gibt auf Fragen, die dann jetzt schon da sind oder noch kommen werden. Ich lese den Bibeltext aus der Bergpredigt, Matthäus 5, 38 bis 48. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, widersteht nicht dem Bösen, sondern wenn jemand dich auf deine rechte Backe schlagen wird, dem biete auch die andere dar. Und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Untergewand nehmen will, dem lass auch den Mantel. Und wenn jemand dich zwingen wird, eine Meile zu gehen, mit dem geh zwei. Gib dem, der dich bittet, und weise den nicht ab, der von dir borgen will. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr allein eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Tun nicht auch die von den Nationen dasselbe? Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Ein Abschnitt aus der Bergpredigt. Die erste Predigt, die Jesus öffentlich gehalten hatte. Man kann sich das so vorstellen, im Alter von 30 Jahren hat Jesus die öffentliche Bühne betreten. Er war vorher unbekannt. Und dann kam es zu diesem öffentlichen Auftreten durch die Taufe. Der Johannes der Täufer hat dann auf ihn hingewiesen, seht, das ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt auf sich nimmt und hat ihn damit vorgestellt. Und dann, als er getauft wurde, kam dann die Taube auf ihn, der Himmel öffnete sich, der Vater stellte ihn vor, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich mein Wohlgefallen. Und dann sprach sich rum, hier, dieser Mensch ist nicht außergewöhnlich. Jesus wurde dann in die Wüste geführt, aber als er dann gestärkt in dieser Wüste, ja, durch die Anfechtung des Teufels wieder in seinen Dienst gegangen ist, wählte er die 12 Apostel, die Jünger aus, die mit ihm dann gegangen sind, und dann hält er diese Predigt. Und dann formuliert er sehr provokativ, ihr habt gehört, dass gesagt wurde im Alten Testament, Zahn um Zahn, Auge um Auge, ich aber sage euch, wenn dich jemand auf die linke Wange haut, halt die rechte hin. Wir können uns das fast nicht vorstellen. Eine tausendjährige Tradition der Gesetze des Judentums. Die Menschen leben darin über Generationen, über Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte. Es ist selbstverständlich, dass man diese Gesetze so befolgt. Und dann steht da jemand in Sandalen, noch ziemlich unbekannt, der dann sagt, ihr habt gehört, dass man das und das so tun, soll ich aber sage euch, haltet die andere Wange hin. Ich kann mir vorstellen, dass viele sich darüber ärgerten. Das wäre so, wie wenn jemand hier vorne heute auftreten würde und sagen würde, ja, ihr wisst, es gibt das Rechtsfahrgebot, ich aber sage euch, fahrt ab diesem Gottesdienst auf der linken Seite. Da würde man sagen, bist du eigentlich verrückt? Ich meine, ja, seit Jahrzehnten, Jahrhunderten fahren wir immer rechts und jetzt sagst du, wir sollen links fahren. Ihr merkt die Sprengkraft hier in dieser Predigt. Wenn Jesus nicht nur ein Beispiel nennt, sondern immer wieder, ihr habt gehört, dass das und das gesagt worden ist, ich aber sage euch was anderes. Und dann könnte man sagen, warte mal, ist dieser erste Teil der Bibel, das Alte Testament, jetzt aufgelöst worden von Jesus? Jetzt zählt nur noch das Neue Testament? Und da ist es ganz wichtig, dass wir mal schauen, was Jesus vorher gesagt hat in der Bergpredigt. Er sagt, meint nicht, dass ich gekommen bin, das Gesetz und die Propheten aufzulösen. Ich bin gekommen, es zu erfüllen. Und das ist ganz wichtig, um diese Verse zu verstehen. Jesus hat nicht gesagt, wir legen das jetzt beiseite, das Gesetz, das mosaische Gesetz, sondern er sagt, ich bin gekommen, um dieses Gesetz zu erfüllen. Ja, was das bedeutet, lernen wir wahrscheinlich unser Leben lang. Niemand kann ganz einfach beantworten, was das bedeutet, dass Jesus das ganze Gesetz erfüllt hat. Aber doch lesen wir in der Bibel, dass Jesus nie sündigte. Er hat Feindschaft erlebt, er wurde geschlagen, er wurde angespuckt, er wurde gekreuzigt, gefoltert und keinmal hat er zurückgeschlagen. Die Zuhörer haben ihn aber ernst genommen. Denn die Bergpredigt endet mit diesen Worten in Matthäus Kapitel 7. Sie waren erstaunt darüber, wie er geredet hat, mit welcher Vollmacht er gepredigt hat. Mit einer Vollmacht, die sie so noch nie erlebt haben bei den Schriftgelehrten und Pharisäern. Er stand da und das, was er sagte, hat die Zuhörer getroffen, ins Herz. Sie haben also nicht ihn als Verrückten da abgestempelt und gesagt, während der Predigt, ach, das muss ich mir nicht antun, ich gehe jetzt. Die haben bis zum Schluss gehört und merkten, also das ist schon außergewöhnlich, aber da ist was dran. Wenn wir also uns jetzt diesem Text nähern und in der Kürze der Zeit versuchen, diese Verse auszulegen, dann ist es aber doch wichtig zu verstehen, in welchem Kontext diese Predigt gehalten worden ist. Es ist nämlich ein Zeitpunkt schon vor der Kreuzigung Jesu. Das heißt, die Menschen, die haben nur Andeutungen im Alten Testament von Jesu Kreuzigungen gehört. Ja, Jesaja 53, dass Jesus alle Schuld der Menschen auf sich nehmen wird. Da ist der Name Jesus nicht genannt. Und viele konnten Jesus auch nicht als ihren Messias annehmen. Aber das, was wir für selbstverständlich erachten, die wir ja Jahr für Jahr Ostern feiern, das hatten die Menschen damals nicht. Sie wussten nicht, wie Jesus umgehen würde, wenn es dann um Leben und Tod geht. Wir wissen, dass Jesus nicht zurückgespuckt hat. Sie wussten es nicht. Und wenn wir uns dann diesem Text nähern, dann stellen wir fest, das sind wirklich alltägliche Situationen. Natürlich hat uns vielleicht noch kein Soldat gefragt, gehst du mit mir mal eine Meile? Das war etwas, was ein Soldat damals selbstverständlich anordnen konnte und dann musste ein Bürger dann eine Meile mitgehen und dann vielleicht irgendwie das Gepäck mittragen. Und wenn Jesus sagt hier, wenn dich jemand bittet, eine Meile mitzugehen, dann geht zwei. Und wenn jemand vor Gericht geht und dein Untergewand haben will, dein T-Shirt haben will, dann gib ihm auch deine Lederjacke. Wenn jemand dich auf die linke Wange schlägt, dann gib ihm auch die rechte hin. Geht das? Zunächst einmal haben wir hier zwei Blöcke. Und es ist wichtig, dass wir diese zwei Blöcke haben, um zu verstehen den Sinn dessen. Denn hier liegt es ja nahe, dass man auch ausgenutzt werden kann. Vor allem, wenn der Vers 42 fehlt, gib dem, der dich bittet. Also wenn jemand dann ständig bittet, muss ich dann immer geben? Gibt es da kein Ende? Das ist ja wie ein Fass ohne Boden. Wenn jemand mir auf die linke Wange schlägt, gut, dann habe ich nur noch die andere, dann ist vielleicht damit Schluss. Nein, auch das meint Jesus nicht, sondern halte immer wieder deine Wange hin. Aber das hat doch kein Ende, da kann ich doch ausgenutzt werden. Und ich möchte mal ein Beispiel hier anfügen, um zu erläutern, wie wichtig dann der zweite Teil ist, und zwar die Ausführung Jesu, wo es darum geht, liebt eure Feinde. Viele von euch wissen, wo ich wohne, wo wir Familie Kröker wohnen, und wir wohnen da direkt am Bach, und da hängen oft Jugendliche ab. Und die betrinken sich schon oft am frühen Nachmittag und sitzen dann bis zum späten Abend da. Und es wird immer wieder laut. Und wir wurden dann auch schon mal mit Eiern beworfen. Also wir haben bis heute auf unserem Balkon da noch einen Abdruck, da wurde dann ein Ei hochgeworfen. Ja. Und dann ging das Fenster auch noch. Wenn ich jetzt da entlang gehen würde und die wir sagen würden, gib mir noch eine Flasche Bier oder gib uns noch einen Kasten Bier. Also dann steht nach Vers 42, gib dem, der dich bittet. Wenn ich das dann so wörtlich nehmen würde, gelöst aus dem Kontext, dann müsste ich ihm immer wieder einen Kasten dahin stellen und Eier hingeben. Aber im nächsten Satz steht, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde. Ich will nicht sagen, dass das unsere Feinde sind, aber wenn wir sie lieben, geben wir ihnen nicht einen Kasten Bier. Das sind nur einzelne Situationen, die aber für viele andere Situationen sprechen. Wo man sich fragt, muss ich mich dann so ausnutzen lassen? Ich bin mir sicher, wenn da an dem Bach ein Mensch läge, der dann wirklich Not hätte, verdursten würde, ja, dann würde ich wahrscheinlich hier nach diesem Vers immer wieder ihm eine Flasche Wasser reichen müssen. Immer weiter, wenn es wirklich eine Not ist. Aber wenn wir dann den zweiten Teil beherzigen und es darum geht, den Feind zu lieben, dann müssen wir natürlich auch schauen, ob es konstruktiv ist, die Hilfe, die wir da reichen. Deswegen also dieser Zusammenhang, dieser zwei Verse. Und noch einmal, Jesus sagt, halte die andere Wange hin. Warum gibt er uns diesen Rat? Er ist doch für Gerechtigkeit. Und darum ging es ja dann auch im Gebot Gottes im Alten Testament. Gott wollte Gerechtigkeit. Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit. Und Jesus beginnt die Predigt mit dem Seligpreisungen. Ja, selig sind die, nach Gerechtigkeit dürsten. Also wenn jemand dir auf die Wange schlägt, dann hau zurück. Wenn er dir ins Auge schlägt, hau zurück. Das ist doch Gerechtigkeit. Und es ist doch ungerecht, wenn man dann aber das andere Auge hinhalten muss, die andere Wange hinhalten muss, ist doch ungerecht. Nein, es ist nicht ungerecht. Denn Jesus weiß ganz genau, dass jedes Mal, wenn sein Nachfolger mit der Faust ins Gesicht geschlagen bekommt, wird diese Faust natürlich den Christen treffen, aber gleichzeitig auch Christus treffen. Jesus weiß ganz genau, dass er diese Schmerzen auf sich nehmen wird am Kreuz von Golgatha. In Jesaja 53, Vers 4 steht, jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Jedes Mal also, wenn wir Schmerz erfahren, und hier geht es ja nicht nur um den körperlichen Schmerz, wenn jemand uns auf die Wange schlägt, dann ist der Schmerz ja erst zweitrangig. Hier die Entwürdigung, die Demütigung ist ja viel schmerzhafter. Und auch das hat Jesus auf sich genommen, Jesaja 53, Vers 7. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern. Und Jesus sagt, hey, wenn sie euch schlagen, das, was sie einem der Geringsten tun, das haben sie mir getan. Ich identifiziere mich mit euch so sehr. Die Einheit zwischen euch und mir ist so eng, dass wenn sie euch prügeln, prügeln sie mich. Wenn sie euch anspucken, haben sie mich angespuckt. Und das macht natürlich den Schmerz nicht weniger, aber wir kennen nun den Ort, wo dieser Schlag angekommen ist. Und wenn sie uns ausnehmen und wir dann verarmen, weil wir immer geben und immer geben, dann sagt Christus in 2. Korinther 8, Vers 9, heißt es von ihm, Jesus Christus, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Er hat Armut erlebt, auch das hat er auf sich genommen, um uns dann reich zu machen. Und trotzdem können wir sagen, es ist ein Fass ohne Boden. Irgendwann mal kann man noch ausrufen und sagen, jetzt reicht's aber. Jetzt ist genug. Wer auf der einen Seite ausgenommen wird, muss auf der anderen Seite aufgefüllt werden, sonst ist er bald leer. Wenn jemand auf der einen Seite ausgenommen wird, muss er auf der anderen Seite aufgefüllt werden, sonst ist er bald leer. Und getrennt von Jesus können wir diese Gebote nicht ausleben, denn wir sind bald leer. Dann haben sie uns ausgenommen, zusammengeschlagen und wir sind bald nicht mehr. Aber wie kommt es, dass, und es gibt unendliche Zeugnisse von Christen, die in Zeiten der Not, wo sie dann geschlagen, verfolgt worden sind, für die Feinde gebetet haben. Woher haben sie diese Kraft genommen? Wie konnten sie in dieser dunklen Stunde dem Feind vergeben? Denkt nur mal an einzelne Kirchenväter, Kirchenmütter. Woher hatten sie diese Kraft? Sie wurden ja ausgenommen, ihnen wurde ja die Kraft genommen. An welcher Stelle kam wieder Kraft hinein, sodass sie weiter vergeben konnten? 7 mal, 70 mal vergeben konnten, ohne Ende. Und deswegen müssen wir da diese Dimension sehen. Wir können nicht einfach hier den moralischen Zeigefinger heben und sagen, du musst die andere Wange hinhalten. Das können wir auch unseren Kindern nicht einfach so sagen. Ja, wenn ihr auf dem Pausenhof geschlagen werdet, haltet die andere Wange hin. Das können wir selbst doch nicht. Deswegen müssen wir da an der Stelle gucken, hier dieses größere Bild, dass es dann eben existenziell ist oder unabdingbar ist, dass wir Christus darin sehen, der dafür gelitten hat und uns dann mit seiner Auferstehung, er war ja dann nicht tot, nachdem sie ihn getötet und geschlagen haben, er ist wieder auferstanden, da war ja diese Kraft, die er selbst bezeugt und ausgelebt hatte, mit dieser Auferstehungskraft gehen wir wieder in diese Begegnung mit dem Arbeitskollegen und geben ihm dann eine Dattel oder einen Schokoriegel. Und dann wird er sich fragen, wie lange macht er das noch? Ist irgendwann mal genug? Wann kommt er an seine Grenzen? Und der Christ kommt nicht an seine Grenzen. Grenzenlose Liebe. Ich möchte diese Verse nochmal lesen mit der Frage, was ist möglich, was ist denkbar und was ist unmöglich. Wenn wir die ersten Zeile lesen, das mit der anderen Backe hinhalten, dann würden wir sagen, es ist noch möglich. 1 mal, 2 mal. Dann der nächste Teil, die nächste Aussage Jesu, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, dann würden wir sagen, das ist schon fast unmöglich, das ist aber denkbar. Was aber unmöglich ist, ist der letzte Satz Jesu und spätestens da müssen wir die weiße Flagge hissen. Er sagt nämlich, ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Stellt euch mal vor, als Prediger würde ich hier die Bühne betreten und würde sagen, ihr sollt vollkommen sein, wie der himmlische Vater vollkommen ist. Da würden doch alle, würde doch jeder sagen, das kann ich doch nicht. Wie soll ich denn vollkommen sein, wie der himmlische Vater vollkommen ist? Ohne den Christusbezug hier an dieser Stelle ist diese Aussage nicht umsetzbar. Deswegen müssen wir den ganzen Text lesen. Wir können nicht einfach hingehen und sagen, wir Christen müssen immer die andere Backe hinhalten. Sondern diesen Zusammenhang dort sehen, dass eben Christus selbst zunächst einmal all das auf sich genommen hat. Und wenn wir dann durch solche dunklen Phasen unseres Lebens gehen, denken wir an den Ort, an Golgatha, an das Kreuz. Und im Hinblick auf Jesus Christus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, werden wir überrascht sein über die Kraft, mit der er uns erfüllt, um in die Begegnung mit einem Feind zu treten. Eine andere Lösung finde ich nicht. Gott selbst, und das hatte ich am Anfang der Predigt auch gesagt, hat es uns ja vorgemacht. In Römer Kapitel 5, Vers 10, da sagt Paulus, denn wenn wir, als wir Feinde waren, also hier geht es ja heute um Feindesleben, wenn wir als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes. Gott selbst hat seine Feinde geliebt und seinen Sohn Jesus hingegeben. Für uns. Wir waren erstmal seine Feinde. Getrennt von ihm. Als wir Jesus abgelehnt haben, als den Messias, als den Retter, waren wir seine Feinde und er hat uns geliebt. Und er hat uns seinen Sohn hingegeben. Und derjenige, der diese Liebe erfahren hat, der dann sagt, was? Gott hat mich angenommen, obwohl ich ihn vorher mit Füßen getreten habe oder ihn abgelehnt hatte? Der hat seinen Sohn für mich hingegeben. Wer diese Liebe mal gespürt hat, hat zumindest eine Vorstellung von dem, worum es hier geht. Denn Gott hat den ersten Schritt gemacht. Er hat uns gezeigt, wie er sich das gedacht hat. Und somit beendet er die Spirale der Gewalt, indem er eine Lösung schafft und Frieden bringt in diese Erde, auf diese Erde und Licht ist. Und durch uns Licht ist in unseren Beziehungen, in unserem Umfeld. Und dann merken wir, diese Feindesliebe ist keine Option, wo man sagt, naja, also manche können es, ich nicht. Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid oder Töchter eures Vaters seid. Und da müssen wir feststellen, es ist nicht etwas, wo wir sagen, naja, ich bemühe mich mal, meine Feinde zu leben. Es ist etwas, was mit der DNA Gottes zu tun hat, die wir Kinder Gottes ja in uns tragen. Früher oder später wird diese Feindesliebe auch in uns wirksam, weil wir auf Christus und sein Kreuzes Tod vertraut haben. Und wir werden überrascht sein, dass wir da dort auf der Arbeitsstelle plötzlich uns Gedanken machen, wie wir diesem Arbeitskollegen etwas Gutes tun. Wir werden uns fragen, woher kommt diese Vorfreude auf diese Begegnung mit dem Feind? Woher kommt diese Liebe, dass ich sogar Gott bitte, ihn zu segnen, meinen Feind? Woher kommt das? Und dann werden wir zurückdenken an vielleicht das Wort Jesu in der Bergpredigt oder an eine Predigt, wo es eben darum ging, an die Begegnung mit Jesus, wie er uns geliebt hat und werden feststellen, aha, daher kommt die Kraft. Ich möchte mit einem Gedanken die Predigt abschließen. In der Soziologie weiß man, dass man die Identität einer Gruppe oft von dem Feindbild abhängig macht. Wenn es um Feindesliebe geht, darf man mal auch über diesen Aspekt sprechen. Ich bin nicht der andere, ich bin nicht so böse wie der andere, also bin ich der Gute und definiere mich über diesen bösen anderen. Das ist schnell passiert. Und das ist eine Gefahr, der wir Christen und die christlichen Gemeinden immer wieder ausgesetzt sind. Dass wir sagen, hier in diesem Raum sind die Guten und draußen sind die Bösen. Und wenn hier in dem Abschnitt es heißt, Gott lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute, denkt man gleichzeitig, er lässt die Sonne scheinen über uns, die Guten und die Bösen, die da draußen sind. Und dann hat man ein Feindbild, die Menschen, die da draußen sind und sind die Feinde. Ich will darauf hinweisen, dass die Bibel ja von einem Feind spricht. Es ist der Widersacher, es ist der Teufel, er ist der Feind Gottes. Und ja, wir haben unsere Identität daher, dass wir nicht mehr unter seinen Klauen sind. Wir sind nicht mehr Sklaven der Sünde, wir sind Kinder Gottes. Aber lasst uns nicht uns definieren über die Feinde, die da draußen sind, die Menschen, dass wir sagen, ach wie toll sind wir, wie gut sind wir. Denn wenn wir ehrlich sind, gibt es ja auch in den eigenen Reihen hier und da mal Dinge, wo man sich sagt, naja, also so gut bin ich auch nicht. Wir leben von der Gnade. Und auch die Mitmenschen sind abhängig von der Gnade. Gott lässt seine Sonne aufgehen, auch über Menschen, die ihn noch nicht angenommen haben. Es ist noch Gnadenzeit. Und morgen wird wieder die Sonne aufgehen sofern Gott gnädig ist, über Gute und Böse, Gerechte und Ungerechte. Und lasst uns da an der Stelle nicht mit dem Finger auf die Bösen zeigen und sagen, ach, wie böse sind sie doch, sondern darin erkennen, wir alle sind immer auch dazu fähig, böse Dinge zu tun. Wir leben aus der Vergebung und sind kein Stück besser als unsere Mitmenschen. Wir sind nur besser dran. Und vielleicht beginnt dann da an der Stelle schon die Feindesliebe im Sinne von, ah ja, okay, er lehnt mich als Christen ab. Aber er lehnt nicht mich als Menschen ab, sondern Christus ab. Er schlägt mir ins Gesicht, aber er schlägt gleichzeitig Christus ins Gesicht. Und wie geht Christus mit den Feinden um? Er breitet seine Arme aus und lädt sie ein. Und in der Weise haben wir ein offenes Herz, offene Arme für alle Menschen, mit denen wir zu tun haben in der Nachbarschaft und haben niemanden abgeschrieben. Wir heißen alle ganz herzlich willkommen und hoffen darauf, dass sie Jesus Christus persönlich kennenlernen und beten für sie. Wohlwissend, dass es natürlich menschlich nicht machbar ist. Lasst mich beten und wenn es möglich ist, steht doch bitte dazu auf. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. Und wir danken dir für deinen Heiligen Geist. Herr, und wir danken dir, dass du uns leitest in aller Wahrheit durch deinen Geist. Und wenn wir hier mit diesen Worten deiner Predigt vielleicht Mühe haben und vielleicht eine Weile brauchen, um das einzuordnen, dann werden wir aber aus uns selbst das doch nicht so durchdringen. Und deswegen bitten wir dich, dass du uns Erkenntnis schenkst durch deinen Geist. Dass uns Dinge klar werden, die nicht nur auf der rationalen Ebene sich abspielen, sondern Umsetzung findet ganz konkret in unseren Beziehungen. Tag ein, Tag aus. Herr, und du weißt, wer Feindschaft erlebt hat oder aktuell erlebt. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du Gnade schenkst und Verständnis schenkst, Erkenntnis schenkst und Kraft schenkst, zu vergeben, zu lieben, zu segnen, für diese Menschen zu beten. Vater, und während wir hier in dieser Welt sind, werden wir immer wieder attackiert von dem Feind, von Satan. Herr Jesus, und wir bitten dich, dass du uns schützt davor, diesen Kampf selber anzugehen, sondern dass wir mit deiner Kraft rechnen, Herr Jesus. Und ich bitte dich auch jetzt in den nächsten Tagen, wenn wir angefochten werden, wenn wir attackiert werden, dass wir auf dich sehen, auf dich schauen und erkennen, dass du derjenige bist, der alles Leid, alle Schmerzen auf sich genommen hat, aber dann aber auch Antwort geben wird, rächen wird, sodass wir nicht Rache üben müssen. Danke, dass du der Richter bist und dass wir keine Richter sein müssen, dass wir nicht andere verurteilen müssen, sondern dass wir wissen dürfen, du bist der, der das letzte Urteil spricht. Und so befehlen wir uns in deine liebenden Hände an, der du ja uns zuerst geliebt hast, als wir noch deine Feinde waren. Und segne uns. Amen. Wir singen noch das Lied, Unser Herr sagt uns in seinem Wort.